wir hatten ja jetzt eine Unterbrechung von einem Monat und ich habe Ihnen versprochen, etwas zur Verfügung zu stellen, was das zumindest in einem gewissen Sinn aufwiegt. Ich habe das Folgende getan, das zeige ich Ihnen jetzt hier gleich zu Beginn. Ich habe die ersten 6 Abschnitte, die hier im Big TypeScript zu finden sind, unter dem Übertitel Verstehen, habe ich elektronisch aufbereitet und zwar auf eine Art und Weise, die jetzt nicht nur die zur Verfügungstellung der Faksimiles bringt, wie Sie es aus dem ILIAS-Zusammenhang kennen, sondern ich habe das jetzt so aufbereitet, dass es dem entspricht, was ich Ihnen vortrage, nämlich einer internen Strukturierung des Materials. Das ist eine Strukturierung, die gleichzeitig mit Zwischenüberschriften und Kommentaren arbeitet. Ich zeige Ihnen gleich, wie das aussieht. Dazu habe ich mich bedient, damit man auch die neuesten Versionen kennenlernt und nicht an der Entwicklung vorbeigeht, der aktuellen Version von ILIAS. Sie wissen, das ist die alte, das ist ILIAS 2.3. Es gibt aber mittlerweile eine neuere und komfortablere, an vielen Stellen komfortablere Version. Die finden Sie, wenn Sie ILIAS 3.philo.at wählen. Ich werde mal versuchen, das Licht hier wegzutun, dann sieht man es besser. Wenn es nicht zu dunkel wird, geht das? Ja. Das ist also ILIAS 3.philo.at. Das ist einstweilen noch nicht genutzt für Lehrveranstaltungen, sondern nur jetzt mal für diese erste Inhaltsvorgabe, die ich Ihnen zeigen werde. Sie haben hier ein Login und Sie können sich einloggen unter Benutzername Gastzugang und das Passwort ist ebenfalls Gastzugang. Dann kriegen Sie hier ein Lernobjekt, das heißt Big TypeScript. Wenn irgendjemand, das ist ein Zugang für alle und insofern kann ein gewisser Schabernack damit getrieben werden, aber der Schabernack kann nur so weit gehen, dass man das hier entfernt, aber man entfernt es nicht insgesamt, sondern man entfernt es nur vom persönlichen Schreibtisch. Sie haben hier im Magazin unter Wittgenstein-Gliederungen haben Sie das Big TypeScript in jedem Fall. Das ist hier nur eine praktische Version, rasch an die Sache heranzukommen. Und was ich getan habe, ist jetzt das Folgende. Wenn man eine solche Sache angeht, hat man irgendwo die Herausforderung und die Verpflichtung, das rund zu machen, dann nicht einfach nur einzelne Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern es auch ein bisschen allgemeiner zu strukturieren. Darum habe ich also vom Beginn begonnen und habe zunächst einmal hier in einer grafischen Form zusammengefasst einige Kennworte, die sich verbinden mit Thesen darüber, was im Big TypeScript vor sich geht. Und dann habe ich nochmal begonnen, zurückzugreifen an die Thematik, die ich schon im vergangenen Semester besprochen habe, im Zusammenhang mit den Abschnitten 1 und 2 hier im Big TypeScript. Das habe ich Ihnen quasi vorgetragen. Das ist Verstehen, die Meinung fällt aus unserer Betrachtung heraus und Verstehen amorph gebraucht. Im Moment sind wir ja bei 3, das Verstehen als Korrelat einer Erklärung. Und auf das komme ich heute dann in weiterer Folge zurück. Ich habe aber die Gelegenheit wahrgenommen, um Ihnen auch meine Strukturvorschläge vom vergangenen Semester hier zu notieren und es wird weitergehen. 6 ist noch nicht fertig. 6 ist zwar schon strukturiert, aber noch nicht mit Anmerkungen versehen. Aber von 1 bis 4 haben Sie hier schon die Anmerkungen sozusagen durch. Was ich heute tun werde, ist einerseits diese allgemeinen Statements ein bisschen zu erläutern. Das wird insofern vielleicht für Sie ein bisschen überraschend, aber doch auch hilfreich sein, dass ich nochmal die Frage aufgreife, wie steht eigentlich der Beginn des Big TypeScripts und was der Wittgenstein insgesamt nach 1929 macht zu seinen Überlegungen im Traktatus. Das war mir selber nicht so klar, wie ich die Vorlesung begonnen habe. Ich bin sozusagen selbst erst durch die Detailuntersuchungen an diesem Textmaterial draufgekommen, was die Notwendigkeit und auch die Möglichkeit ist, das Ganze systematisch ein bisschen griffiger zu machen. Habe also den Monat auch verwendet, um das sozusagen zu schärfen. Das werde ich Ihnen sagen und das werde ich kurz in Beziehung setzen zu den ersten Bemerkungen der allerersten Seite des Big TypeScripts, obwohl das etwas ist, was ich schon im vergangenen Semester gemacht habe. Ich habe es aber im vergangenen Semester nicht so deutlich gemacht, denke ich, wie es notwendig gewesen wäre. Werde dann aber nicht das Ganze noch einmal jetzt von neuem anfangen, sondern springe dann in den dritten Punkt verstehen, wo wir geendet haben im April und werde dann versuchen, die Sache weiter zu machen. Vorher noch, ich bin gestern beim Winter vorbeigegangen und habe in der Auslage noch sowas da gesehen, um 24 Euro, ein wirklich zumutbarer Preis, würde ich sagen, für diese Sache. Ich weiß nicht, wie viele Exemplare Sie noch haben, aber es könnte sein, dass eine Lieferung noch gekommen ist. Jetzt zu diesen systematischen Überlegungen. Ich habe im vergangenen Semester, als das Ganze eben begonnen hat, habe ich Ihnen viel, also die da waren, erinnern sich viel von der philologischen Situation erzählt und dann habe ich was über Satz und Verstehen erzählt, was ich nicht so scharf gesehen habe, mir selbst nicht so sozusagen so deutlich gemacht habe und gefragt habe, ist, inwiefern dieser Beginn, kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen? Ist es nicht erst ein Satz, wenn man es versteht? Kann man etwas anders als Satz verstehen? Inwiefern der einen Beginncharakter hat? Es war mir nicht so klar, dass man die Logik und die Analyse der Verhaltensweise Wittgensteins, die man aus dem Traktatus und aus den philosophischen Untersuchungen kennt, nämlich die Welt ist alles, was der Fall ist, beziehungsweise Augustinus beschreibt das Lernen der Sprache so und so, diese beiden hochmarkanten und aufgeladenen und überladenen, könnte man schon sagen, Beginnphrasen der beiden Bücher, beziehungsweise Quasi-Bücher von Wittgenstein, dass man dieselbe Logik auch in Anwendung bringen kann im Zusammenhang mit den Nachlassversuchen und vor allem im Zusammenhang mit den Versuchen im Nachlass, die Menge von Bemerkungen zu bündeln und plastisch darzustellen. Wenn Sie sich die Entwicklungen des Big TypeScripts dann hin zu der philosophischen Grammatik ansehen, werden Sie feststellen, dieser Satz ist nicht nur eine Bemerkung. Nicht nur eine Bemerkung, dieser Satz hat systematischen Gehalt, der also darüber geht, kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen? Also diese ganze Überlegung, dieses ganze Themenfeld, Satz und Verstehen, das kommt nicht einfach nur so vor. Wenn man längere Zeit im Nachlass geblättert hat und herumgeschaut hat, vergisst man dann leicht angesichts dessen, dass es immer wieder anfängt und weitergeht und anders geht und immer und so eine Form von Repetition hat, verliert man leicht den Blick darauf, dass es durchaus im Nachlass auch diese Art von Zwischenstationen gibt, würde ich sagen, Zuspitzungen die durchaus systematisches Gewicht haben. Das hatte ich so nicht gesehen und was ich Ihnen jetzt vortragen möchte, sind einige Überlegungen, die Sie darauf hinweisen, warum das ein systematisches Gewicht hat, wie das Big TypeScript beginnt. Und um dieses systematische Gewicht ermessen zu können, braucht man einen Rückgriff auf den Tractatus. Das hat die allgemeine, also fürs Verständnis der Wittgensteinischen Philosophie im Ganzen, hat das auch noch den Vorteil, dass es nicht, dass es sagen wir, dem Eindruck widerspricht, dass man da ein fixes Buch am Anfang hat und dann am Ende auch ein quasi fixes Buch, das er nur noch nicht ganz fertig gemacht hat und dazwischen viele Arbeiten und Vorarbeiten. Hier gibt es eine benennbare systematische Entwicklung vom Traktat in die Situation 1933 und nicht nur benennbar, sondern eben auch systematisch rekonstruierbar. Und das ist jetzt der Inhalt dieser Worte, die Sie hier sehen. Die Überschrift ist nach dem Tractatus. Nach dem Tractatus in dieser Rekonstruktion gibt es zweimal zwei in meiner Rekonstruktion negative Vorgaben, mit denen Wittgenstein arbeiten muss, um weiterzukommen. Das eine Paar negativer Vorgaben sind Dinge, wo er sich vom Tractatus entscheidend und entschieden verabschiedet. Und das andere Paar sind negative Vorgaben, die er übernimmt, die also eine Kontinuität in der Wittgensteinischen Philosophie darstellen. Und wenn man sich ansieht, welche Veränderungen im tektonischen Gefüge der Wittgensteinischen Gedanken durch diese zweimal zwei Negativvorgaben erzwungen werden, dann kommt man in eine Position, die sehr gut, die ich denke, sehr gut erweisbar ist zu Beginn des Big TypeScripts. Das kann man also quasi systematisch dann deduzieren. Was sind die beiden Dinge, wo er sich vom Traktat absondert, wo er sagt, das ist so nicht mehr haltbar? Das eine ist, es gibt keine Elementarsätze. Im Tractatus war die Voraussetzung diejenige, dass man eine Welt aufbauen kann auf der Basis bzw. parallel zu einem logisch-analytischen Aufbau der Sprache, die die Welt beschreibt. Wenn Sie Logik-Einführungen schon hinter sich haben, dann wissen Sie, es wird eingeführt ein Alphabet, es wird eingeführt wohlgeformte Formeln. Sie operieren mit distinkten Spracheinheiten, die zusammengesetzt werden zu komplexeren Spracheinheiten und es gibt elementare Sätze, Aussagesätze und elementare Sätze der Prädikatenlogik, mit denen man beginnen kann, weil wenn man keine solche einfachsten Voraussetzungen hätte, dann gäbe es diesen ganzen systematischen Aufbau nicht. Der Tractatus ist dadurch gekennzeichnet, dass Wittgenstein zwar zugibt, also man könnte sagen, er hat eine Nonchalance dabei, auf der einen Seite von Elementarsätzen zu reden und auf der anderen Seite sich überhaupt nicht darum zu kümmern, ob es da ein Beispiel dafür gibt, was denn die Elementarsätze sein könnten. Er sagt, Elementarsätze muss es geben, weil wenn es keine Elementarsätze gäbe, dann hätten wir keine Möglichkeiten, systematisch korrekt die ganze Logik der Welt zu beschreiben. Und da wir das als erstes und vorwiegend machen müssen, müssen wir einen Ausgangspunkt haben. Er sagt, frag mich nicht, was der Ausgangspunkt ist. Wenn ich die Welt verstehen will, wenn ich die Welt als Ganze verstehen will, dann brauche ich einen Ausgangspunkt. Und das ist auch im Prinzip nachvollziehbar. Denn unter der Voraussetzung, die Welt als Ganze Ganzes zu verstehen, wenn das die Aufgabe der Philosophie ist, und das ist die erklärte Aufgabe der Philosophie im Traktatus, dann kann ich mich nicht darauf einlassen, dass in jedem Schritt, wenn ich beginne, jemandem zu erklären, wie die Welt aufgebaut ist und wie das Ganze zusammenhängt, wenn ich bei jedem dieser Schritte von jemandem erwarten muss oder mir eingewendet werden kann, naja, aber das kannst du nicht sagen. So geht's nicht. Ne? Es muss, um die Logik der Welt im Ganzen darzustellen, muss einen Punkt geben, wo wir uns einigen können, okay, da fangen wir an. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt das Unternehmen in keiner Weise in Gang. Um es also in einer anderen Bildhaftigkeit zu sagen, die zu derselben Zeit in Wien verhandelt worden ist, eine bekannte Bildhaftigkeit von Neurath, die dann aufgegriffen worden ist von Quine. Neurath, einer der großen Kontrahenten von Wittgenstein in den Diskussionen des Wiener Kreises, hat diese berühmte Metapher von den Seeleuten gebracht. Die Seeleute, die ein Schiff haben, mit dem sie auf dem Meer unterwegs sind, und dieses Schiff hat hin und wieder Schaden, hat sozusagen schadhafte Stellen, muss repariert werden. Das Zitat von Neurath geht sinnhaft so, wir müssen das Schiff reparieren, während wir auf hoher See sind. Wir haben keinen Hafen, in den wir sozusagen reinfahren können, Trockendock aufbocken, Schiff reparieren, separat, und dann sind wir wieder in Ordnung und dann fahren wir wieder auf hohe See. Diese Form von Reparatur, das heißt, also noch weiter gesprochen, diese Art von fester Basis darauf, wo wir einen Apparat, mit dem wir uns in der Welt orientieren, nehmen können, rausnehmen können aus seiner Funktionalität, nicht zum Beispiel die Sprache. Wir könnten die Fantasievorstellung, nicht? Wir könnten uns die Sprache anschauen, mal kontrollieren, wie die logischen Zusammenhänge der Sprache stattfinden, und das könnten wir tun, bevor wir uns der Sprache bedienen. Wir könnten das Schiff zunächst einmal konstruieren und dann gehen wir mit dem Schiff auf hohe See. Wir könnten die Prinzipien des Verstehens zunächst einmal festlegen auf einer Dock-Ebene eben. Und dann könnten wir diese Prinzipien anwenden, das Verstehen auch tatsächlich durchzuführen. Das ist die Illusion nach Neurath, sondern wir können immer nur verstehen, während gleichzeitig schon das Wasser durch das Leck kommt. Ja, wir müssen ständig damit operieren, dass das Wasser schon ins Schiff eindringt und wir das Wasser blockieren müssen. Wir können es nicht so machen, dass wir das Schiff raus aus dem Wasser nehmen, die Lecks zumachen und dann dann mit dem Schiff auf trockenem Fuße am Meer sind. Wir müssen immer damit operieren, dass wir nass werden können und uns gegen das Nasse wehren. Das war jetzt nur eine Bemerkung darüber, dass wenn man das Ziel hat, die Logik der Welt insgesamt zu erklären, dann kann man sich nicht einlassen darauf, dass man irgendwo dazwischen drin ist und immer wieder das Wasser reinkommen soll. Das ist jetzt sehr bildlich gesprochen. Die offizielle Redeweise im Traktat diesbezüglich heißt, in der Logik kann es keine Überraschungen geben. Denn die Überraschungen passieren, wenn man die Logik anwendet. Es kann Überraschungen geben, in dem Sinn, dass wir draufkommen, in der Welt gibt es bestimmte Sachen, von denen wir noch nicht gewusst haben, dass es sie gibt. Das ist eine der möglichen Überraschungen. Im Traktat ist aber festgelegt, dass das, was uns überraschen kann, das heißt, das, was wir erwarten können, das darf uns nicht überraschen. Es kann uns zwar überraschen, dass es das wirklich gibt, wo es auch nicht geben könnte.
Aber dass es das gibt, dass es existiert. So. Es kann uns überraschen, dass etwas existiert, obwohl es auch nicht existieren könnte. Dass es existieren kann, das kann uns nicht überraschen, weil das ist vorgegeben in den Möglichkeiten unserer Sprache. Also, dass es ein Einhorn geben kann, um es in diesem Bild zu sagen, ist vorgegeben in unseren biologischen, in den Gesetzen unserer Biologie und Fauna, dass es so etwas wie ein Einhorn geben kann. Es gibt ja auch Nashörner. Das heißt, dass es ein Einhorn geben kann, das kann uns nicht überraschen. Es kann uns allenfalls, wir können allerdings sozusagen erstaunt draufkommen, dass es das wirklich gibt, im Gegensatz dazu, dass es in der Naturgeschichte nicht ausgebildet worden ist. Das ist die Situation im Traktat. Ich kann jetzt nicht genau darauf eingehen, was die genaueren inhaltlichen Gründe sind, die den Wittgenstein dazu bringen, diese Elementarsatzlehre aufzugeben. In jedem Fall gibt es sie auf. Er sagt, man kann diese Nonchalance nicht weiter aufrecht erhalten, dass es nämlich solche ultimativen Bausteine gibt, aus denen die Welt zusammengesetzt werden kann, also Sprachbausteine und Weltbausteine, Elementarsätze und elementare Sachverhalte. Das kann es nicht geben. Das heißt, an dieser Stelle sind wir unterwegs. Wir müssen tatsächlich dazwischen anfangen. Das ist also ein Resultat, das den Wittgenstein dem Neuradschen Kritikanspruch näher bringt. Das ist das Erste, was es nicht geben kann. Und das Zweite, was es nicht geben kann, und das hängt direkt damit zusammen, also ziemlich direkt damit zusammen, es gibt keine allgemeine Satzform. Allgemeine Satzform ist das, was definiert ist im Traktat im sechsten Satz. Die allgemeine Satzform heißt so und so, so und so. Das ist eine Formel, die im Traktat da vorkommt. Das ist der Satz 6 im Traktat, ist die logische Kondensierung einer philosophischen Theorie, die darauf abzielt, zu sagen, wenn wir die Sprache und ihr Verhältnis zur Welt richtig aufbauen, dann können wir das, was für einen Satz wesentlich ist, und das heißt, was alle Sätze gemeinsam haben, damit sie Sätze sein können, und das heißt, damit sie die Welt beschreiben können, das heißt, die Logik des Satzes ist gleich die Logik der Welt, ein für alle mal im Prinzip festgelegt, dann können wir das in diese Formel fassen. Warum das im Traktat funktioniert, was diese Kühnheit auf sich hat, die da drinnen ist, kann ich auch nicht jetzt im Einzelnen sagen. Das wäre eben eine Traktatvorlesung, aber das fällt auch weg. Das heißt, es gibt nichts. Es gibt nicht mehr die Formel, die sagen kann, was allen Sätzen gemeinsam ist. Die beiden Sachen hängen natürlich zusammen. Wenn man weiß, wo man anfangen soll und wenn man weiß, was das Gemeinsame von Sätzen insgesamt sein kann, dann hat man den ganzen Bogen gespannt von dem, was Sprache ist. Man kommt auf das Gemeinsame von allen Sätzen nur auf solchen soliden Ausgangspositionen. Also wenn diese beiden Dinge wegfallen, dann stellt sich, so könnte man es jetzt als erstes sagen, stellt sich als eine dringliche Frage die folgende, naja, und was sagst du jetzt über Sätze? Du hast uns gelehrt im Traktatus, dass Sätze sowas sind, was ganz einfach sein kann und was man dann zusammensetzen kann und dann gibt es was Gemeinsames für alle Sätze und das fällt jetzt weg und jetzt sag uns doch bitte, was in deinem Verständnis jetzt die neue Rolle von Sätzen ist. Ich glaube, das ist relativ plausibel, dass man so etwas als Frage an Wittgenstein stellt und meine These ist, mein Hinweis ist, dass wie dass Big TypeScript beginnt, ist genau eine Antwort auf diese Frage. Er muss jetzt neu fassen, was er zu Sätzen sagt, unter welchen Umständen er mit Sätzen beginnt. Er beginnt noch immer mit Sätzen, interessanterweise, nicht? Aber er beginnt auf eine andere Art und Weise mit Sätzen, als das, was im Traktatus geschehen ist. Um jetzt noch zusätzliche Parameter dafür zu haben, was er jetzt mit Sätzen macht und wie das im Big TypeScript vor sich geht, ist es wichtig zu sehen, dass er zwei Vorgaben des Traktatus beibehält, auch im geänderten Zusammenhang. Und die eine Vorgabe, die er beibehält, ist die, dass es keine Metalogik geben kann, dass es also nicht so ist, dass wir uns in der Philosophie einen Bereich herausnehmen können, von dem aus wir auf den Rest der Welt, was die Menschen tun oder wir als normale Menschen tun, runterschauen können und wo wir die Logik der Sprache beschreiben können, abgesehen davon, dass wir sie verwenden, wie alle anderen Menschen auch. Das ist eine Sache, ist natürlich jetzt Wittgensteins, man könnte sagen, das ist Wittgensteins Formulierung des Neuratschen Mottos. Wittgenstein hat seine eigene Art und Weise zu sagen, wir haben kein Trockendock. Der hat nämlich, dass er sagt, in dem Moment, in dem ihr glaubt, ihr könnt über den Sprachgebrauch von einer Meta-Position aus Theorien entwickeln, ihr könnt eine Metalogik entwickeln, in dem Moment sage ich euch, das ist sinnlos. Die Sinnlosigkeit ist allerdings im Traktat etwas Schillerndes, wie Sie alle wissen. Im Neuratschen Diktum würde hier einfach stehen, es gibt keinen Hafen. Das steht auch so richtig. Es gibt keinen sicheren Hafen. Wir sind alle so unterwegs und der sichere Hafen, der ist also nicht umsonst ein theologisches Motiv. Nicht? Mir fällt jetzt das Kirchenlied nicht ein, aber Sie kennen es wahrscheinlich auch. Es gibt genügend Kirchenlieder von sicheren Hafen, den man dann irgendwann einmal erreicht. Bei Neurath ist so, dieses sichere Hafenmotiv ist von vornherein theologisch und wird entgegengesetzt der Tatsache, dass wir, solange wir irdisch unterwegs sind, auf der Erde unterwegs sind, ständig Wanderer sind, diesen Hafen nicht haben. Der Wittgenstein im Traktatus ist zwar einerseits der Überzeugung, dass es diesen Hafen nicht gibt, das auch, dass also die Besonderheit, die Sicherheit, die Entrücktheit, die hier verlangt wäre von einer metaphysischen Warte her, dass es die nicht geben kann, dass alles das eine Formulierung im Traktat ist, dass alles das, was etwas wert ist, lässt sich nicht in der Welt formulieren. Werte sind keine Tatsachen, Werte fallen außerhalb dieser Tatsachenwelten. Also an dieser Stelle hat er diese elementare Verweigerung gegen die Metaphysik drinnen, aber er spielt damit auf eine bestimmte Art und Weise. Er sagt, das sind die berühmten Aussagen von es zeigt sich, das sind die berühmten Aussagen, du musst die Leiter hinaufgehen, um sie dann wegwerfen zu können. Das sind diese Aussagen, wo er sagt, er spricht über die Ethik im Traktat, aber auf die Art und Weise, dass er sie sozusagen von außen her eingrenzt. Er spricht über die Ethik, indem er sagt, was man sagen kann und das, was dann übrig bleibt und was man nicht sagen kann, ist der Bereich der Ethik, den es zwar gibt, der aber nicht in die Sprache fällt. Also Wittgenstein hat da eine schillerndere und komplexere Betrachtungsweise. Und diese Betrachtungsweise der Verweigerung der Metalogik hält er durch. Das hält er weiter durch. Und das ist etwas, was uns am Beginn des Big TypeScripts eben immer wieder auch entgegenkommt, dass er sagt, wie es keine Metaphysik gibt, gibt es keine Metalogik. Und es gibt keine Überraschungen in dem Sinn, dass die Logik, die Anforderung der Logik, das, was ich jetzt im Zusammenhang mit dem Nashorn und der allgemeinen Klärung der Weltverhältnisse gesagt habe, das bleibt für ihn noch immer ein bestimmendes Motiv. Es ist also nicht so, dass er, wenn er die allgemeine Satzform aufgibt, auch die Philosophie naturalisiert, ich würde es mal so sagen. Also ein Stichwort, das man da anbringen könnte, wie es weitergegangen ist in der Entwicklung im Wiener Kreis, beim Neurath sicherlich so und beim Quine dann ebenfalls, eine Naturalisierung der Philosophie in dem Sinn, dass man sagt, was immer die Erkenntnistheorie, was immer die Frage danach, wie können wir Wissenschaft produzieren und solche Dinge an produktiven Beiträgen leisten kann, das ist nichts anderes als ein Beitrag, es ist nichts anderes als ein Beitrag zu den Sätzen, die wir in der Welt im endlosen Gespräch zwischen den beteiligten Menschen produzieren. Es fällt sozusagen rein in den Ozean. Der Wittgenstein ist im Traktat und auch nachher davon gekennzeichnet, dass er nun einerseits diese egalitäre Situation, wir können keinen Metastandpunkt beanspruchen, durchhält und andererseits aber doch immer wieder für die Philosophie etwas beanspruchen will, was nur der Philosophie zukommt und anderen nicht, was die Philosophie auszeichnet in ihrer ganzen Besonderheit. Und damit müssen wir uns sozusagen herumkämpfen. Ich habe es nicht verstanden. Es kommt
so, dass die Logik so stark zentralisiert und davon spricht, dass sozusagen der logische Raum für ihn in seiner Denkwelt gleich dem Raum der Welt selbst ist. Ja. Mhm. Insofern ist für mich ist nicht so, dass es keine Bedeutung gibt, sondern es gibt für mich schon keine Metalogik im Tragatus.
Insofern ist es nicht so, dass
es keine Metalogik gibt, sondern es gibt nicht eine. Ja. Metalogik selber ist die Metalogik für
mich. Wenn man so will, kann man sagen, die Logik selbst ist die Metalogik. Es ist also eine einfache Antwort auf den Hinweis ist der, man kann, also wenn man es sich vergleichsweise einfach machen will, dann könnte man das so sagen. Natürlich spricht der Wittgenstein im Tractatus von einer hervorragenden Rolle der Logik und er sagt, die Logik ist das, was der Sprache und der Welt gemeinsam ist, die logische Form, eben auch genau die allgemeine Form des Satzes, aber das darfst du nicht sagen. Das ist die einfachste Form dieses Dilemmas, das Dilemma darzustellen. Auf der einen Seite, wenn man den philosophischen Klärungsanspruch hat, und dieser philosophische Klärungsanspruch ist Jahrhunderte alt, das ist quasi ein, was der Tractatus ist, ist ein Übungsbeispiel darin, unter den Bedingungen der Frege-Russellschen Logik, das jetzt noch einmal durchzubuchstabieren und zu exemplifizieren, was man in der Philosophie jahrhundertelang haben wollte, nämlich eine Einsicht in das, worum es in der Welt geht, eine Einsicht in das Wesen der Welt, eine Einsicht in die Ordnung der Dinge, eine Einsicht in das, was ich im Prinzip sagen kann, warum ich auf der Welt bin und warum die Welt so ist, wie sie ist. Diese Art von total metaphysischen Fragen wird noch einmal im Tractatus sozusagen, man muss dies im Hintergrund sehen, obwohl dann nicht so spricht der Wittgenstein. Er spricht mit dem Vokabular eines logischen Atomismus und spricht dann so, dass alles das, was ich eben jetzt nicht wittgensteinianisch beschrieben habe, eine Form gewinnt von ich sage euch die allgemeine Form des Satzes, das heißt die allgemeine Form der Welt, das heißt die allgemeine Form dessen, was überhaupt Verständlichkeit ist. Das So redet er die ganze Zeit. Und was ich jetzt als Dilemma dargestellt habe für ihn, wenn er sagt, keine Metalogik und andererseits aber auch keine Überraschungen, das ist das Dilemma, dass er am Ende des Traktatus dann sagen muss, ich habe euch jetzt diese Logik gezeigt, aber der Inhalt dieser Logik ist, dass es über diese Logik nichts drüber geben kann, dass ich nicht, dass alles, was ich verständlich machen kann, stecke ich in diese Logik der Sprache. Es gibt keine andere Form von Verständlichkeit als in diesem Rahmen. Und darum kann ich euch auch nicht anbieten, dass ich euch was Verständliches sage über diese Bedingungen der Verständlichkeit. In dem Moment, in dem ich was über die Bedingungen der Verständlichkeit sage, sehe ich mich sofort unter die Schwierigkeit gestellt, dass das kollabiert, dass das auf die erste Ebene fällt. Ja? Wenn ich über Verstehen rede, dann brauche ich Sprachregeln. Wenn ich über die Möglichkeiten von Verstehen rede, dann brauche ich Sprachregeln. Und wenn ich den allgemeinen Anspruch habe, dann müssen es dieselben Sprachregeln sein. Dann kann ich nicht in dem zweiten Schritt ein extra Set von Verständlichkeitsregeln, nämlich den philosophischen Set von Verständlichkeitsregeln sagen, wo die Philosophen sich sozusagen dahinstellen und sagen, so und jetzt erkläre ich euch von dort, was die Bedingungen sind, unter denen ihr verstehen könnt. Und die Bedingungen, die sind aber in meinem kleinen Kästchen. Ich habe sozusagen mein Kästchen von Kenntnis der Bedingungen. Und insofern kann man sagen, was Sie gesagt haben, ist eine Möglichkeit, an die Sache ranzugehen. Die Metalogik, die Logik ist die Metalogik. Das ist aber eher eine paradoxe Formulierung als eine Erklärung, weil es ist irgendwie der Versuch, den einen Schritt auf der Leiter zu machen und dann gleich wieder runterzustürzen. Ja? Das ist ungefähr so wie wenn man sagt, du steigst am besten dadurch auf die Leiter, dass du den einen Schritt rauf tust und dann gehst eh wieder runter. Ne? Der eine Schritt rauf auf der Leiter ist im Weiteren beschrieben als ein Schritt wieder hinunter. Nebenbei gesprochen kommt mir es nur in dieser Diskussion. Es gibt natürlich Zusammenhänge, in denen es großartig funktioniert, zum Beispiel Treträder. Ne? Ein Tretrad, wenn man das wollte, könnte man genauso beschreiben, dass man hinaufsteigt und hinunterfällt und das auch noch Energie erzeugt. Das ist ein Verfahren, das man zum Beispiel dialektisch nennen könnte. Also ein dialektisches Verfahren, das darin besteht, dass man nicht, man könnte es auch Beckett-mäßig machen, nicht? Fail better. Nicht? Also always try, always fail, no matter. Try again, fail better. In diesem Sinn, eine ähnliche Struktur hat, nämlich die Beschreibung einer Aussichtslosigkeit aus einem Gesamtkontext rauszugehen, diese Aussichtslosigkeit aber einschließt eine Qualität, das Besser. Ja? Weil man könnte es beim Beckett sagen, wenn es das Besser nicht geben würde, wenn nicht am Ende stehen würde, fail better, dann ist das einfach eine öde Geschichte. Ja? Dann ist das nichts anderes, als zu sagen, du kannst es immer versuchen, aber reichen wirst du es nicht. Ja? Nicht besonders interessant. Das ist ein allgemeines melancholisches Weltbild an der Stelle. So ähnlich könnte man das sozusagen in der Geschichte mit der See, ja? Also die hat es ja in sich, diese Formel mit dem, mit den Schiffer sind wir auf hoher See. Insofern, als wenn es kein Land gäbe, dann gäbe es auch keine See. Ja? Also in dem Bild ist der sichere Hafen und die Unerreichbarkeit des sicheren Hafens schon auf eine eigentümliche Art und Weise eingeschrieben. Nicht? Also insofern ist auch hier noch die Theologie ganz kräftig vorhanden. Wir wären das nicht, was wir wären, wenn die ganze Welt von Wasser umhüllt wäre. Dann könnten wir auch dieses Bild nicht haben. Ne?
Könnten wir da das Schiff nicht bauen, wenn es kein Land gibt?
Oder? Völlig richtig, ja. Ne, ganz richtig. Ja.
Weil sonst könnte es schon ein Wasser geben.
Richtig, wir könnten auch kein Schiff bauen, dann wären wir wären Fische. Ne? wenn es kein Land gäbe, wären wir Fische. Wir könnten kein Schiff bauen, weil es keine herangespülten Hölzer gäbe, zum Beispiel. Nicht? Wir könnten ein Floß flechten vielleicht oder sowas. Ja. Was ich sagen wollte, diese Art von Schmerzhaftigkeit, die in dem Neurath-Zitat noch drinnen ist, wir dürfen nicht damit operieren, dass wir den sicheren Hafen hätten. Wir müssen immer dazwischen sozusagen zu Rand kommen. Diese Art von Schmerzhaftigkeit enthält noch die theologische Reminiszenz, die eine Sioran oder zum Teil Beckett Schmerzhaftigkeit von Vergeblichkeit, um das sozusagen, hat eben auch einen sehr, eine sozusagen so eigentümlich Charakter philosophischer Vergeblichkeit. Mein Punkt war jetzt vorhin der, interessant wird es im Zusammenhang mit Beckett und auch mit Wittgenstein an der Stelle, an der die Vergeblichkeit dem Holismus zu entkommen, die Vergeblichkeit dieser Gleichschaltung, würde ich jetzt mal sagen, zu entkommen, was nichts anderes ist als der Verzicht auf Sonderstatus, gekreuzt wird von dem anderen Motiv, das darin besteht, dass es sehr wohl Qualitätsunterschiede gibt. Dass man, obwohl alles gleich ist, doch nicht sagen kann, alles ist gleich, sondern fail better einen Faktor mit rein nimmt, der wichtig ist, um das Wittgensteinianisch, Spätwittgensteinianisch zu sagen, die Philosophie ist der ständige Kampf gegen die Verhexungen durch die Sprache. Das ist eigentlich eine vom Wittgenstein jetzt niedergeschriebene, genau zu diesem Punkt passende Stellungnahme. Wir sind ständig in der Gefahr, durch Sprache verhext zu werden. Das heißt, anders gesagt, wir sind in Verwirrung. Wir kennen uns an vielen Stellen immer wieder nicht aus und machen die falschen Züge. Und in der Philosophie ist es jetzt nicht so, dass wir, er sagt nicht, die Philosophie unterliegt ständig den Verhexungen der Sprache, sondern die Philosophie ist der Kampf gegen die Verhexungen der Sprache. Das ist ein sozusagen ongoing process, und Philosophie ist an dieser Stelle auch so eine Metalogik, die es aber nicht sein darf, nämlich woher weiß ich denn, dass ich durch die Sprache so und so verhext werde? Da muss ich ja eine Vorstellung von Normalität haben, damit ich mich wehren kann dagegen. Ich muss mich ja wehren können gegen Verhexungen der Sprache. Sonst sitze ich da und schaue mir alles groß an. Nicht? Also nochmal anders auch gesagt im Zusammenhang mit Überraschung und Metalogik. Keine Überraschungen zu erleben zu können und zu wollen, setzt ja voraus, ich mache mir ein Bild der Sache, was kann da jetzt möglich sein, was kann da nicht möglich sein, und ich weiß in etwa, was passieren kann, aber aufgrund dessen, dass ich die Lage einschätze. Wenn ich in der Lage drinnen bin und sie nicht einschätze, dann kann ich Überraschungen erleben, nicht? Und die Schwierigkeit, die sich ergibt, ist eben, wie kann ich das gleichzeitig haben? Ist es möglich, das gleichzeitig zu haben? Ich will auf der einen Seite Erfahrungen machen, ich will Überraschungen, ich brauche Überraschungen. Es ist ganz lächerlich, davon auszugehen, dass die Überraschungen plötzlich ausgehen. Also, dass es nichts mehr gibt, was meinen Horizont überschreitet. Aber die Philosophie besteht eben nach Wittgensteins Auffassung darin, dass diese Art von Horizontüberschreitung und Verblüffungseffekt auch überflüssig werden. Das ist die Ruhe, das ist auch dieses beim Wittgenstein immer neu und immer wiederkommende Moment des,
man kann sagen, Quietismus, man kann sagen, der Mystik. Philosophie ist das, was dich in die Lage versetzt, ruhig zu sein, dich nicht mehr aufzuregen, nicht hektisch einer Sache hinten nachzulaufen, sondern die Sache übersichtlich zu haben, das geordnet zu haben. Allerdings ist eben die Frage jetzt, ich habe es schon zu lang drüber geredet, wie komme ich dahin?